Wenn ich mich diesem Evangelium von der kanaanäischen Frau annähern will, müsste ich eigentlich beim Apostel Paulus anfangen. Der war ja ein Superjude. Also er war super ausgebildet als Schriftgelehrter, als Pharisäer. Er kannte sich aus in der Tora von vorne bis hinten. Er war ein glühender Verehrer und dann eben auch ein eifriger Verfolger dieser Christen als jüdische Sekte, die man stoppen muss. Nach seiner überraschenden Bekehrung, der Vision von Christus, die er hatte, versuchte er da weiterzumachen, wo er aufgehört hatte, nämlich in den Synagogen, überall in der römischen Welt, und stellte fest, das funktioniert nicht. Die wollen mich nicht. Und so musste er durch die Ablehnung lernen, zu wem er eigentlich gesandt war. Nicht zu den Juden, sondern zu den Heiden. Sie sehen, schon von Anfang an ist die Frage, wer ist eigentlich die christliche Gemeinde, wer gehört dazu? Wer ist drinnen und wer ist draußen, wer sind die Guten und wer sind die Bösen? Zur Zeit, als jedes Dorf einen Kirchturm hatte und jede politische Gemeinde deckungsgleich war mit der religiösen Gemeinde, passierte in der Kirche alles das, was auch in der Gesellschaft los war. Da gab es halt wichtige Leute und weniger wichtige. Da gab es Menschen mit großen Privilegien und ohne. Da gab es Leute, die entscheiden durften, wohin das Geld geht oder wohin es eben nicht geht. Und das ist bis heute so geblieben. Die Gemeinde, ob man das so sehen will oder nicht, ist eine Sozialform, ein Spiegelbild eines Teils der Gesellschaft, Klammer auf, leider eines immer geringeren Teils, ohne dass wir das wirklich zur Kenntnis nehmen, Klammer zu. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Zu wem ist Jesus gesandt, zu wem ist er nicht gesandt? Das ist das Thema, was hinter der Geschichte steht, und das müssen wir uns erst ein bisschen angucken. Denn die eine These, die bringt Jesus ja selbst. Der Messias ist gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also der Messias ist nur da für die Juden, sonst für niemanden. Kann man so akzeptieren, wenn man den Messias als eine Wiederkehr Davids sieht? Erinnern Sie sich, die kanaanäische Frau spricht ja auch Jesus an als Herr, Sohn Davids, erbarme dich meiner, das berühmte Herzensgebet. Der Priesterkönig, der das Groß Israel wiederherstellt, von dem Orontes im Norden Syriens bis runter zum Nil, alles ist Israel. So könnte man sich das vorstellen. Exklusiv. Nur für die. Das kann man auch bei den Propheten nachlesen, wenn man will. Jesaja 23. Der Davidsspross sammelt eben Juda und Israel, alle 12 Stämme zusammen. Oder Ezechiel 34. Nachdem es nur schlechte Hirten gibt, wird Gott selbst der Hirte seines Volkes und er sammelt eben seine Schafe. Das haben die Juden immer verstanden, dass es eben sie alleine betrifft. Der Messias ist da für die Juden und für niemanden sonst. Punkt. Das sagt Jesus zu der Frau. Ich bin nicht für dich zuständig. Kollege, kommt gleich. Sie kennen das vielleicht manchmal aus der Gastro. Nur dieser exklusive Blick auf das, ja, auf den Messias, das ist nicht die ganze Wahrheit im Alten Testament. Es gibt die exklusive Position, es gibt aber auch die universalistische Position. Das Heil ist für alle da, Gott ist für alle da. Das fängt schon an mit Abraham, 12. Kapitel der Bibel am Anfang. Du sollst ein Segen sein. Durch dich, Abraham, sollen alle Völker der Welt, alle Mischpoken, alle Sippen und Familien der Welt das Heil und den Segen erlangen. Nicht nur deine unmittelbaren biologischen Nachkommen, sondern alle Menschen. Das ist die berühmte Völkerwallfahrt, die wir haben. Jesaja in diesem riesigen Propheten, ganz am Anfang, 2. Kapitel, ganz hinten, 60. Auch das, was Sie gehört haben, 56, genau dasselbe. Das ist das Haus des Gebetes für alle Völker. Also der Tempel in Jerusalem ist nicht nur für Juden da, er ist für alle da, wie in der großen Völkerwallfahrt. Selbst im Psalm war das heute so. Der Dankpsalm, jubeln sollen dir alle Völker, sind eben Völker, alle Völker, nicht nur das Volk Israel. Sie wissen vielleicht, das sind zwei verschiedene Wörter im Hebräischen. Ha'am ist das Volk Israel, Goyim sind alle Heidenvölker. Der Psalm spricht von den Goyim, Rettung für alle Goyim, nicht nur für dieses Volk. Das Ganze gipfelt dann am Ende des Matthäus-Evangeliums, wir sind ja bei Matthäus, im Sendungsauftrag. Geht hinaus und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Alle Völker, nicht nur die paar Juden. Also die Geschichte, die wir da hören heute, steht zwischen diesen beiden Blöcken. Ist der Messias jetzt nur für die Juden da oder auch für alle anderen? Die Preisfrage ist, warum Jesus nichts sagt. Warum antwortet er nicht auf die Bitte der Frau, dass er sich doch bitte um ihre von einem Dämon besessene Tochter kümmern muss? Er sagt nichts. Stattdessen wartet er, was seine Apostel tun. Was tun seine Apostel? Sie bekleckern sich nicht mit Ruhm. Ganz und gar nicht. Sie verhalten sich so, wie sie es auch dann bei der Kindersegnung nochmal tun werden. Sie helfen den Menschen nicht, zum Messias Jesus zu kommen, sondern sie blocken die Leute ab. Die Frau nervt, die schreit hinter uns her, schick sie weg. Übrigens in der neuen Einheitsübersetzung jetzt wieder korrekt übersetzt. Die Bitte wird nicht erfüllt. Die Apostel sagen, mit der Bitte wollen wir gar nichts zu tun haben. In der alten Einheitsübersetzung war das glatt gebürstet. Erfüll ihr die Bitte und schick sie dann weg. Stimmt nicht. Die Apostel sind nicht die Wegbereiter zu Jesus, sondern die Wegverhinderer zu Jesus. Und das hat er natürlich gewusst, dass das so passiert. Da sind sie, die 12 glorreichen Apostel, die hinausgehen sollen und allen Völkern das Evangelium verkünden. Und was tun sie jetzt? Sie blockieren, weil das halt keine Jüdin ist, sondern eine Kanaanäerin. Und Jesus weiß noch mehr über sie. Er weiß über die Größe ihres Glaubens. Die Testfrage an sie endet mit einer 1 mit Stern im Schulzeugnis. Dein Glaube ist groß, sagt er über diese Frau, die keine Jüdin ist und eigentlich nicht zu seinem Arbeitsauftrag gehört. Wir haben keine Stelle im Evangelium, wo Jesus über einen Apostel sagt, dein Glaube ist groß. Das Evangelium ist ziemlich krass. Da haben wir diese 12 Männer, die genau wissen, was richtig und falsch ist, wer zum Messias darf und wer nicht, und die versagen in ihrer Funktion. Und wir haben eine Frau, die sich als völlig überlegen erweist und die auch diese Hängepartie, diese paar Augenblicke gut auszuhalten weiß, bis sie ausgezeichnet wird von Jesus höchstpersönlich. Ich stelle mir diese Bibelstelle so vor, dass am Ende die Apostel alle den Kopf einziehen. Weil sie wissen, das war jetzt keine Glanzleistung. Und die Frau wird lächeln. Nicht nur, weil er sagt, deine Bitte ist erfüllt, geh nach Hause, deine Tochter ist befreit. Jetzt könnten wir das abtun und sagen, ist eine schöne Geschichte, steht im Evangelium, ist 2000 Jahre her, ob es auch so war, weiß ja auch keiner. Aber diese Psychodynamik ist dieselbe über die Jahrtausende geblieben. Sind wir diejenigen, die Menschen helfen, reinzukommen? Oder sind wir die, die die Tür vor der Nase zuschlagen? Die Befürchtung ist, dass wir eher die Tür zuschlagen als öffnen. Jede Gruppe hat nämlich eine schwierige Balanceentscheidung zu treffen zwischen Intimität und Offenheit. In der Gruppe fühle ich mich wohl, wenn ich alle kenne, wenn ich meinen Platz habe, wenn es berechenbar ist. Aber die Gemeinde, die Kirche ist ja zur Offenheit berufen. Wir sind für die Völker da, die sollen wir aufnehmen, die noch nicht Christen sind. Wir sind da für die Nicht-Christen. Exklusivismus, Universalismus. Das sind die beiden Prinzipien, für die sich Jesus heute ganz klar positioniert. Ich möchte Ihnen am Schluss eine kleine Geschichte mitgeben von dem Elia 21 Projekt, wo versucht wird, muslimische Flüchtlinge mit dem Christentum in Kontakt zu bringen. Da begegnete ich einem Mitarbeiter, der schon lange dabei ist. Vor 10 Jahren kam er nach Deutschland, gebürtiger Afghane, mittlerweile deutscher Staatsbürger. Und er sagte mir, ja, er ist dann in Deutschland Christ geworden. Dann fragte ich ihn, ja, aber dann hast du doch den Kontakt zu deiner Familie verloren. Ja, die haben mich verstoßen. Ich habe seitdem keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Und vielleicht wissen Sie, wie wichtig die Familie für orientalische Menschen ist. Die Entscheidung, Christ zu werden für einen Muslim aus Afghanistan, heißt, ich bin verstoßen, auf immer und ewig. Ich fragte ihn, macht dich das nicht traurig? Ist das nicht ein zu hoher Preis? Und er, Assad heißt er, lächelt mich an und sagt, nee, ich habe doch eine neue Familie dazu bekommen. Ob wir diese Familie sind, entscheidet sich daran, ob sie den anderen wahrnehmen, ob sie bereit sind, Menschen zum Beispiel zum Mittagessen einzuladen nach dem Gottesdienst, die sie gar nicht kennen und die da allein rumstehen, ob sie nach dem Gottesdienst sagen, komm, wir gehen noch einen trinken, ob sie Kontakte untereinander halten, ob sie bei Friends for Dinner teilnehmen, wo man ausländische Studenten an Weihnachten einladen kann. Die Zukunft unserer Kirche hängt davon ab, ob wir weiterhin als exklusive Gemeinschaft um uns selbst drehen oder fähig sind, andere einzuladen. Das ist die Aufgabe der Zukunft.